Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und Friede von Gott, unserem Vater, sei mit euch allen. Amen. Ich predige zu euch mit Psalm 145. Psalm 145, ich lese es. Ein Loblied von David. Ich will dich erheben, mein Gott, du König. Ich will deinen Namen loben, immer und ewiglich. Täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. Groß ist der Herr und hoch zu loben. Ja, seine Größe ist unausforschlich. Ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Von dem Glanz deiner Majestät will ich sprechen und von deinen Wundertaten. Von der Macht deines furchterregenden Waltens soll man reden und deine Größe will ich verkündigen. Das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen und deine Gerechtigkeit soll man jubelnd rühmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Alle deine Werke werden dich loben, o Herr, und deine Getreuen dich preisen. Von der Herrlichkeit deines Reiches werden sie reden und von deiner Macht sprechen, dass sie den Menschenkindern deine mächtigen Taten verkündigen und die prachtvolle Herrlichkeit deines Reiches. Dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten und deine Herrschaft währt durch alle Geschlechter. Der Herr stützt alle Strauchelnden und richtet auf, die gebeugt sind. Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigest alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und er rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben. Und er wird alle Gottlosen vertilgen. Mein Mund soll den Ruhm des Herrn verkünden. Und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Es soll heute Morgen um Gebet gehen. Ja, der Psalm ist ein Gebet, wie alle Psalmen. Also geht es auch in der Predigt um Gebet. Jesus Christus sagt über das Gebet zu seinen Jüngern in Johannes 14, Vers 13 und 14. Und alles, was ihr in meinem Namen bitten werdet, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr irgendetwas bitten werdet, in meinem Namen, so werde ich es tun. Alles, was wir bitten werden, in seinem Namen, das wird er tun. Das ist unglaublich. Gott ist allmächtig. Aber alles, worum wir ihn bitten werden, das wird er tun. Ja, also, wenn Gott allmächtig sind wir dann nicht quasi auch allmächtig? Das ist Gebet. Gebet ist mächtig. Aber es fühlt sich für uns nicht so an, oder? Für uns ist Gebet nicht mächtig, sondern eher schmächtig. Klingt gleich, ist aber was komplett anderes. Biblisches Gebet ist ein Gespräch mit dem Allmächtigen. Ein tiefer Austausch, ein Offenlegen unseres Herzens. Biblisches Gebet steht in der festen Erwartung, dass Gott das Gebet hört und handelnd antwortet. Unser Gebet ist eher so ein Abarbeiten von Gebetslisten. Ja? Wenn überhaupt. Oft beten wir ja meistens nur das, was uns gerade einfällt. Und vergessen die meisten Anliegen, die wir theoretisch hätten. Oft weniger ein inniges Gespräch und mehr ein Ritual. Muss man halt machen. Oft beten wir nicht einmal in der Annahme, dass der Allmächtige tatsächlich eingreifen könnte. Oder in der Annahme, dass er tatsächlich eingreifen will. Ich meine, schließlich sagt Jesus ja auch, alles, was ihr bittet, in meinem Namen. Ja, oder an anderer Stelle, in meinem Willen. Das wird er tun. Aber entsprechen unsere Gebete seinem Willen? Ja, wenn unsere Gebete also jetzt nicht nur durch unsere Zweifel an Gottes Wesen oder den Wesen von Gebet grundsätzlich geprägt sind, ja, dann sind sie zumindest geprägt durch Zweifel an uns selber. Beten wir überhaupt das, was in Gottes Willen entspricht? Unser Gebet ist zurückhaltend. Entweder halten wir uns im Gebet zurück oder wir halten uns gleich mit dem Gebet zurück. Aber diese Probleme lassen sich mit einer Sache lösen. Das ist Lobpreis. Lobpreis. Ja, das, was die meisten Leute heutzutage Gemeindegesang nennen, aber auch der einfache Lobpreis in meinem Gebet. Die meisten Gebete, die wir in der Bibel finden, sind erfüllt von Lob. Ja, und damit kommen wir zu den Psalmen, weil da stehen die meisten Gebete drin. Und fast jeder Psalm beinhaltet Lob. Und die Psalmen sind quasi die Sammlung von Gebeten, zu denen Gott gesagt hat, nach meinem Willen. Die sind zertifiziert. Schließlich sind sie in der Bibel. Die sind also unsere Beispiele, wie wir beten sollen. Ja, und sogar im Vaterunser sehen wir es. Die Hälfte des Vaterunsers ist Gotteslob. Die andere Hälfte dreht sich um uns. Scheinbar. Also, was ist dieser wiederkehrende Teil in allen Gebeten? Lob. Also lasst uns jetzt anhand vom Psalm 145 lernen, wie Lob unser Gebet verändert. Psalm 145, ein Loblied von David. Das ist also diesmal tatsächlich ein Lied. Also sollten wir den Psalm auch wie ein Lied wahrnehmen. Ja? Liedern geht es oft eher so um die Wirkung der Worte und um die Darstellung, als um eine dogmatisch umfangreiche Abhandlung. Also Psalmen sind Poesie, Lieder. Was bedeutet das jetzt praktisch? Hier in diesem Psalm zum Beispiel merken wir, jeder Vers beginnt mit dem nächsten Buchstaben im Alphabet. Ja, also Vers 1 beginnt mit einem A, einem Hebräischen, und dann Vers 2 mit einem B. Das ist ein ziemlich cooler Trick. Keine Ahnung, wie das im Deutschen klingen würde, ob das überhaupt funktioniert. Aber es wäre wahrscheinlich super einprägsam. Man wüsste immer, was als nächstes kommt, wegen dem ersten Buchstaben. Es geht also um Einprägsamkeit. Und wir haben jetzt diese Verse durch den jeweiligen Anfangsbuchstaben abgegrenzt. Und jetzt wird es noch spannender. Jeder dieser Verse ist jetzt ein sogenannter Parallelvers. Wir merken das, wenn wir die lesen, es sind immer zwei Teile. Es ist immer so ein Und dazwischen. Ja? Also Vers 1, ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Und Vers 2, täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Und Vers 7, das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen und deine Gerechtigkeit soll man jubelnd rühmen. sind immer diese zwei Teile, die inhaltlich parallel zueinander sind. Ja? Also sie sagen irgendwie dasselbe, nur halt auf eine andere Weise. Ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Werke rühmen, mächtige Taten verkündigen. Es ist quasi wie ein Rhythmus. Ja, also ein Reimschema quasi. Nur dass es sich nicht klanglich reimt, sondern inhaltlich. Es ist jetzt nicht, dass David immer zweimal dasselbe sagt, weil ihm nichts Besseres einfällt, sondern es ist, weil er dasselbe nochmal auf eine andere Weise sagt. Weil Gottes Herrlichkeit ist einfach facettenreich und so groß, dass wir es 50 Mal sagen könnten und es würde nicht ausreichen. Ja, in Vers 3. Groß ist der Herr und hoch zu loben. Seine Größe ist unausforschlich. Und das führt uns auch zum ersten Predigtpunkt. Beeindruckt von Größe sind wir gezwungen zum Lob. Dazu betrachten wir die Verse 1 bis 6. Wir haben jetzt also verstanden, wie diese Parallelverse funktionieren. Und dann fällt uns gleich zu Anfang des Psalms auf, dass hier doppelt gedoppelt ist. Ja, Vers 1, ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Vers 2, ich will dich täglich preisen und deinen Namen loben immer und ewiglich. Es ist also nicht nur ein Vers parallel, sondern gleich zwei Verse sind in sich parallel. Ich glaube, David möchte uns hier was verdeutlichen. Gott ist zu loben. Und es ist unverzichtbar. Jeden Tag, jederzeit, für immer. In allem, was wir tun, auf jede erdenkliche Weise. Gott erheben, ihn loben, ihn preisen und ihn rühmen. Es sind vier verschiedene Worte für dasselbe, die David hier verwendet, in viermal demselben Satz direkt hintereinander gesagt. So viele Worte würden mir gar nicht einfallen für dieselbe Sache. Alles, was David tut, ist zu Gottes Ehre. Das wird hier deutlich. Soli Deo Gloria. Allein zu Gottes Ehre. Das ist Davids Motto. Und das ist auch schon gleich der Knackpunkt dieses Psalms. Oder zumindest ist es der Punkt, der uns knackt. Weil alles zu Gottes Ehre, ist das das, womit wir unsere Leben überschreiben können? Kaum kommen wir auf die Idee, in unseren Herzen Gott zu loben, oder? Und wie viel weniger tun wir es mit unseren Worten? Und unsere Taten, die sprechen für sich selber. Woran scheitert das Lob bei uns? Warum sind unsere Leben nicht zu Gottes Ehre? Vertrauen wir nicht in seine Macht? Ja, scheitert das Lob daran bei uns, dass wir irgendwie nicht wissen, wie groß er ist? Warum sind wir voller Angst? Warum voller Sorge? Warum voller Unsicherheit? Zweifeln wir daran, dass Gott groß ist und alle Dinge des Weltgeschehens in seiner Hand hat? Wir haben oft das Gefühl, Treue hat die Folge, dass wir zu kurz kommen. Glauben wir nicht, dass Gott die Macht hat, unseren Gehorsam zu belohnen und für uns zu sorgen mit allem, was wir brauchen? Warum all die Angst und Sorge, wenn wir einen mächtigen Gott haben? Vertrauen wir nicht? Oder zweifeln wir an seiner Herrlichkeit? Müssen wir sündigen, weil Gott nicht genug ist? Ja, wir haben Gott, aber wir brauchen halt auch noch Freude und Ablenkung und Zufriedenheit. zusätzlich zu Gott? Ist das der Grund? Hier sehen wir jetzt, warum es wichtig ist, Gott zu loben. Ja, wir lesen, von dem Glanz deiner Majestät will ich sprechen und von deinen Wundertaten. Von der Macht deines furchterregenden Waltens soll man reden und deine Größe will ich verkünden. Ja, in anderen Übersetzungen steht bei Vers 5, über deine Wundertaten will ich nachsinnen. Und das ist das, was Lob im Grunde ist. Ja? Wir loben Gott für seine Größe und denken dabei darüber nach, was das bedeutet. Wir sinnen über seine Herrlichkeit nach. Wir lassen auf uns wirken, was es bedeutet. Und wir werden erfüllt von Begeisterung, ihn noch mehr zu loben. Wir loben ihn und es festigt in uns, wer Gott ist. Wie können unsere Taten dann nicht damit folgen? Was bedeutet dieses Nachsehen? Ja, wir lesen und loben in dieser Stelle jetzt über die furchterregende Macht Gottes, seines Waltens. Und jetzt überlegen wir einfach dann mal kurz, was das bedeutet. Furchterregende Macht. Furchterregende Macht. Das Erste, was mir dann in den Sinn kommt, ist, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit und durch das Rote Meer führt. Einfach so, kein Grund. Aber das ist das, was mir als Erstes in den Sinn kommt. Gott führt das Volk Israel in Ägypten an das Rote Meer. Und dann kommt das furchterregende ägyptische Heer. Streitwagen. Wisst ihr, wie furchteinflößend die sind? Und jetzt ist das Volk Israel gefangen zwischen dem Meer und den Ägyptern. Zwischen einem Hammer und einem ziemlich nassen Amboss. Und was macht Gott, um das Volk zu retten? Er schickt ganz viele Schiffe aus irgendwoher und führt das Volk rüber. Er irritiert die Ägypter, dass sie in eine andere Richtung laufen. Das wäre schon beeindruckend. Nein, aber Gott zieht eine Linie durch das Meer und teilt das Wasser. Und das Wasser bildet zwei Wellen zur linken und zur rechten. Stellt euch das einfach mal vor. Wartet schon mal an einem Staudamm, wie gigantisch diese Wassersäulenwände sind und was das für Kräfte sind, die die halten. Das ist Macht. Das ist furchterregend. Habt ihr mal drüber nachgedacht, was für eine dreiste Verletzung der Naturgesetze das ist? Irre. Wir stellen hier fest, dass es nichts gibt, was die Naturgesetze aufrechterhält, wenn Gott es nicht will. Er lässt einfach das Wasser stehen. Oder andersrum, gibt es außer Gott keinen Grund, dass die Naturgesetze überhaupt existieren. Anderes, das Naturgesetz, was hier fehlt, ist die Schwerkraft. Das ist auch das Standard-Naturgesetz, was uns einfällt. Das ist das Naturgesetz, Schwerkraft. Aber was ist Schwerkraft? Warum gibt es Schwerkraft? Weiß das einer? Theoretisch wissen wir es, ja, Anziehung der Massen ist ja logisch. Wir können auch die Schwerkraft erklären. Das lernen wir irgendwann in der 8. Klasse oder so. Aber woher kommt die Anziehung der Massen? Massen ziehen sich halt an. Ja, die Erde ist groß und zieht uns an. Und dann gibt es die Relativitätstheorie mit Raum- und Zeitkrümmungen, die sich ineinander verschieben und ganz viel Star Trek. Kein Witz, die beste Erklärung für die Schwerkraft ist mit Raum, Zeit, Verschiebung und Star Trek. Genauso klingt das. Es ist keine Erklärung, es ist irgendein Versuch, es zu beobachten. Wir können die Naturgesetze nicht erklären. Es gibt keinen Grund, warum sie existieren, außer Gottes Treue und Größe. Und Gott zeigt, dass er der Grund ist für diese Naturgesetze, indem er wie damals beim Roten Meer zeigt, was passiert, wenn er nicht will, dass sie existieren. Gegenüber Gottes Willen sind Naturgesetze maximale Naturrichtlinien. Furchteinflößende Größe. Das sind seine Wundertaten. Das ist seine Majestät. In Hebräer 3, in Hebräer 1, Vers 3 heißt es von Jesus, dass alle Dinge durch ihn erschaffen wurden und er alles durch das Wort seiner Macht hält. Das ist damit gemeint. Seht ihr, was wir hier gemacht haben? Wir haben über Gottes Größe nachgesinnt. Ja, wir haben überlegt, was bedeutet es eigentlich? Und es hat uns dazu gebracht, dass wir umso mehr über ihn staunen. Das ist Lob. Wir loben ihn, bedenken, was wir eigentlich loben und werden erfüllt mit Staunen, um ihn noch mehr zu loben. Das Lob Gottes ist die einzige logische Reaktion auf seine Größe. Und für uns ist es vollkommen notwendig, ihn zu loben und die Bedeutung seiner Größe zu verinnerlichen. Beeindruckt von Größe sind wir gezwungen zum Lob. Okay, wir zweifeln also jetzt nicht mehr an seiner Macht. Ja, wir haben ja gemerkt, da kann gar kein Zweifel bestehen. Was hindert uns dann jetzt, sein Wesen alle Zeit zu loben? Zweifeln wir an seiner Güte? Ja, wir sehen, Gott ist mächtig, um uns zu helfen und zu versorgen, aber nur weil er es kann, warum sollte er es tun? Und woher wissen wir, dass Gottes Versorgung das Beste für uns ist? Zweifeln wir nicht auch daran? Der zweite Punkt lautet: gerecht durch Gnade sind wir überwältigt von Lob. Anders als die Zweifel in seiner Größe sind unsere Zweifel in Gottes Güte auf gewisse Weise gerechtfertigt. Ja, warum sollte Gott uns mit Güte und Barmherzigkeit begegnen, wenn wir uns doch alle Mühe geben, uns bei ihm verhasst zu machen? Warum sollte er das tun? Ja, unser Zweifel ist nicht begründet, weil Gott nicht gut ist. Unser Zweifel ist begründet, weil wir Gottes Zorn verdient haben. Gottes Größe und Gerechtigkeit verdammt uns und unsere Kleingeistigkeit und Verdorbenheit. Tja, aber jetzt? Jetzt singen wir gerade durch Psalm 145. Und dieser Psalm fährt jetzt in Vers 7 fort. Das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen. Ja, passt auf jetzt. Erinnert ihr euch noch an die Parallelverse? Gleiche Bedeutung, paralleler Inhalt. Das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen und deine Gerechtigkeit soll man jubelnd rühmen. Das ist überhaupt nicht parallel. Nein, genau genommen schließen die beiden sich doch aus. Müsste Gott nicht, um uns gegenüber gütig zu sein, seiner Gerechtigkeit widersprechen? Ist das nicht gerade die Bedeutung von Gnade? Gnade vor Recht? Also eben nicht Gerechtigkeit? Aber der Psalm fährt auf diese Weise fort. Und im Vers 8 geht es weiter. Ja, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Alle deine Werke werden dich loben, o Herr, und deine Getreuen dich preisen. Ja, Warte, aber hier gibt ja jetzt einiges keinen Sinn. Vorhin ging es noch um den großen, um den mächtigen, um den majestätischen Gott. Furchterregend mächtig. Und plötzlich sind wir bei den ganz kleinen Menschen. Gott ist herzlich, geduldig, voller Liebe. Was für ein Kontrast. Das eine macht das andere geradezu unmöglich. Aber bei Gott sehen wir, wie diese beiden Seiten sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern voraussetzen. Macht und Barmherzigkeit. Gerechtigkeit und Gnade. Wir sehen diese Gegenüberstellung von diesen beiden Gegensätzen in voller Pracht in Jesus Christus vereint. Gott wird Mensch. Der große Gott macht sich ganz klein. Und am Kreuz nahm Jesus dann alle Sünde und allen Zorn, den diese Gerechtigkeit oder den wir aufgrund dieser Gerechtigkeit verdient haben, auf sich. Gott erfüllt seine eigene Gerechtigkeit, um seine Gnade zu offenbaren. Oder er handelt nach seiner Gnade, um seine Gerechtigkeit zu beweisen. Durch Jesus am Kreuz werden Gnade und Gerechtigkeit vereint. Seine Gnade ist unsere Gerechtigkeit. Und seine Gerechtigkeit ist unsere Gnade. Es gibt für uns keine andere Möglichkeit, gerecht zu sein. Ja, ihr seht, Psalm 145, Vers 7 ist ein Parallelvers. Das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen und deine Gerechtigkeit soll man jubelnd rühmen. Es ist inhaltlich gereimt. Können wir also an Gottes Güte zweifeln? Oh, wie könnten wir, wo er sich selbst geopfert hat, um uns gnädig zu sein, seine Größe und seine Macht hat er aufgegeben, um uns gnädig zu sein. Eher hören die Naturgesetze auf zu existieren, als dass Gottes Gnade vergeht. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das ist viermal parallel in einem Vers. Wenn irgendetwas ernst ist, dann das. Was bleibt uns also anderes über, als Gott zu loben? Lasst uns seine Gnade rühmen, damit wir nicht vergessen, wie herrlich sie ist. Gerecht aus Gnade sind wir überwältigt von Lob. Zum Einstieg dieser Predigt haben wir uns gefragt, wie Lob unser Gebet belebt. Und jetzt haben wir zwei Gründe gefunden. Ja? Und die zwingen uns regelrecht ins Gebet und erst recht ins Lob. Wir sind beeindruckt von Größe und gerecht aus Gnade. Aber diese zwei Kategorien des Lobes sind ja eigentlich zwei zusätzliche neue Gebetsgründe. Und unser altes, anliegengefülltes Gebet ist dadurch jetzt immer noch nicht irgendwie belebt. Oder? Wir sind aber auch erst bei der Hälfte des Psalms. Und wir sehen jetzt zunächst, wie diese beiden Punkte sich mit unserem Leben und unserem Gebet verknüpfen. In Vers 9 und 10 ist von Gottes Werken die Rede. Und diese Werke werden dann auf Parallelpsalmenweise mit seinen Getreuen gleichgesetzt. Wer sind diese Werke? Es sind seine Getreuen. Und diesen Getreuen gilt seine Barmherzigkeit, diesen gilt seine Gnade. Die sind die einzigen, denen Gottes Gerechtigkeit zur Gnade wird. Sie sind seine Werke. Die Werke von Jesus am Kreuz. Sie sind sein Volk und seine Gemeinde. Und das ist der dritte Punkt. Als Teilhaber der Herrschaft sind wir gehüllt in Lob. Zu diesen Werken zählen alle, die durch seinen Geist erneuert wurden. Ja, alle, die erkannt haben, dass alles von ihnen, alles vor Gottes Gerechtigkeit vergeht. Und sich jetzt darum an Jesus Opfer klammern und darin in allem durch seine Gnade gerecht werden. Und jetzt plötzlich ist es in unserem Psalm ab Vers 10 nicht mehr David, der Gott lobt, wie in 1 und 2, ich will dich loben, sondern jetzt sind es die Getreuen. Es ist die Gemeinde. Sie werden dich loben. Und was loben sie? Die Herrlichkeit des Reiches und seine Macht. Wir sind wieder bei der Größe angelangt. Ja? Seht ihr, was passiert ist? Wir haben angefangen mit Gott ist groß. Und dann kommt Gott zu den Menschen, macht sich ganz klein. Er ist barmherzig und liebevoll. Und jetzt ist der Psalm wieder bei groß. Aber hier ist von seinen Werken und von seinem Reich die Rede. Und was hat Jesus immer gemeint, wenn er von Reich geredet hat? Die Gemeinde. Uns. Gott hat die Gemeinde durch seine Gnade in seine Größe mit hineingenommen. Jetzt wird das Reich gelobt, was groß ist. Und wer ist das Reich? Es ist die Gemeinde. Wir sind Teilhaber von Gottes Größe. Der Psalm lobt die Pracht und die Herrlichkeit und die Ewigkeit dieses Reiches. Alle Menschen sollen Gottes Größe durch die und Gottes große Taten an diesem Reich sehen und durch seine Getreuen erfahren. Das ist das, was der Psalm hier sagt. Ihr seid die Gemeinde Gottes. Und hier wird das Lob Gottes und seine Macht und seine Herrlichkeit und seine Güte sichtbar. Nicht irgendwo sonst, sondern hier in der Gemeinde, in euch wird es sichtbar. Woran? An genau dieser Umkehr durch den Geist. Menschen, die ihre Verlorenheit zurücklassen, um Gnade und Gerechtigkeit anzuziehen. Und wenn das geschehen ist, wird es sichtbar in der Heiligung. Es wird sichtbar. Nein, es ist der Ort, in dem Gottes Größe sichtbar wird. Und das ist jetzt kein Zeigefinger. Das ist keine Ermahnung. Heiligt euch, lebt ein gutes Leben, seid vorbildlich. Nein, es ist das Gegenteil. Es ist eine Versprechung. Nein, es ist ein Fakt. In euch wird die Pracht dieses Reiches sichtbar. Ob ihr wollt oder nicht, ob ihr es leistet oder nicht, nein, durch seine Gerechtigkeit und durch seine Gnade. Das ist der gesamte Sinn der Gemeinde. Gott ein Lob zu sein und seine großen Taten zu verkünden, die wir ja selber sind. Wir sind diese großen Taten. Ja, die Teilung des Roten Meeres ist ein Kinderspiel. das Herz eines Menschen aus seiner Verlorenheit zur Umkehr zu bewegen und ihn durch das einmalige Opfer zu rechtfertigen. Das ist furchterregende Macht. Wir sind Gottes große Taten. Und das, was in euren Herzen geschehen ist und jeden Tag aufs Neue geschieht, das ist furchterregende Macht. Das sollte uns ein Ansporn sein. Da sind wir jetzt bei unserem praktischen Gebet. Ja? Betet mutig, erwartet Großes als Teilhaber von Gottes Herrschaft sind wir gehüllt in Lob. Unsere Existenz ist ein Lob Gottes. Jetzt wird es aber gefährlich. Ja, es klingt ganz leicht danach, dass wir involviert sind in einem großen Werk und dass wir Gottes große Taten hier vollbringen. Schließlich wird es ja auch an uns vollbracht. Wir sind dieses Lob. Aber vergessen wir nicht den Weg, den wir jetzt in dieser Predigt gegangen sind, um hier hinzukommen. Es sind nicht unsere Fähigkeiten und nicht wir, die zu diesem Lob führen. Wir sind es nicht, die das Ergebnis diktieren. Ja, wir sollten weder stolz werden, noch sollten wir niedergeschlagen sein und die Hoffnung verlieren, weil wir einfach nicht gut sind. Nein, wir sind Gottes Werke, seine mächtigen Taten. Wir sind gerecht aus Gnade, durch seine Größe, zu seinem Lob. Das ist das Evangelium. Es ist allein dieses Evangelium, das die Kraft hat, Großes in uns zu bewirken und diese Taten sichtbar werden zu lassen. Da kommen wir zum vierten Punkt. Als Empfänger der Barmherzigkeit sind wir erfüllt von Gnade. Ja, jetzt hat der Psalm uns ein weiteres Mal in dieses Hoch geführt und hat zur Herrlichkeit und zur Größe Gottes. Und jetzt beugt er sich ein weiteres Mal zu uns herunter, um uns mit Gottes Nähe und Barmherzigkeit zu trösten. In Vers 14: Der Herr stützt alle Strauchelnden und richtet auf alle, die gebeugt sind. Es könnte zu keinem besseren Moment kommen, weil die Pracht und die Herrlichkeit dieses Reiches, von dem wir gerade gehört haben, die sind uns fremd. Wir wissen uns in Gottes Gnade geborgen, wir wissen, wir sind gerettet, aber trotzdem sind wir gebeugt. Wir sehen diese Herrlichkeit nicht in unserem Leben. Täglich erleben wir die Niederlagen unserer Sünde. Und zwar Sünde des vollen Bewusstseins. Nicht aus Versehen, wir können nicht anders, sondern wir wissen, was wir tun und sündigen trotzdem. Das ist niederschlagend. Wir straucheln. Aber auch in diesem Ding und in allen anderen geht uns wieder der Blick auf Gottes Herrlichkeit verloren. Ja, es ist nicht nur unsere Sünde, die uns von Gott ablenkt. Es ist auch Krankheit, es ist Politik, es ist Weltgeschehen, es sind Finanzen, es ist Stress oder einfach nur persönliche Verzweiflung mit der deutschen Bürokratie. Und wir sehen Gott nicht mehr. Und auch hier ist es das Lob, das uns aufrichtet. Das Lob, was uns wieder auf Gott zentriert. Er ist es doch, der die Strauchelnden stützt. Schaut, wie er die gesamte Schöpfung versorgt. Ja, sogar jedes Atom mit der richtigen Anziehungskraft zur richtigen Zeit versorgt, aus welchem Grund auch immer. Ja, oder alle Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Gott versorgt alles. Ja, wie viel mehr muss doch diese Fürsorge und Liebe uns gelten? Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und rettet sie. Er hat doch so viel für uns gegeben. An uns will er seine Gnade und Liebe der gesamten Welt zeigen. Darum kommt doch zu ihm. Ruft, schreit, klagt in eurer Not. Dann wird das Klagen zu Gottes Lob werden. Wir rufen ihn in Wahrheit an, die Jesus Christus ist. Ja, das schon alleine ist doch jetzt für uns Beweis genug, dass Gott sich um uns kümmern muss. Und auch in dem Psalm 143 haben wir es ja heute Morgen gelesen. Ja, hier haben wir dasselbe Dilemma. In Vers 2. Denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Aber kurz vorher, geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht. Und dann schüttet David hier sein Herz aus und er klagt. Das ist auch das, was Jesus von uns will in Lukas 11. Ja, wir haben das Bild von dem Freund, der in der Nacht kommt und den anderen wachklopft und die ganze Familie wachklopft zur Not. Was super dreist ist. Ja, Jesus schildert Gebet immer mit einer übelsten Dreistigkeit. Auch das Bild von Kindern ist jetzt nicht so besonders romantisch, oder? Wenn ihr Kinder sind in der Regel ziemlich dreist. Die fragen nicht, Papa, könnte ich bitte das und das? Nein, in der Regel schreien sie zu dem Moment schon. Jesus, warum schildert Jesus diese Dreistigkeit? Ja, weil beide Bilder drücken dieses feste Vertrauen und diese einzige Hoffnung in dem, den sie fragen, aus. Ja, sie fragen mit einer Dreistigkeit und einer Verzweiflung, nicht aus Dreistigkeit, sondern weil das der Einzige ist, der helfen kann. Kinder fragen natürlich ihre Eltern mit einer Dreistigkeit, weil anders würden sie verhungern. Wir setzen bei Menschen eine Großzügigkeit voraus. Ja, bei dem Vater oder bei dem Freund in der Nacht, natürlich gibt er seinem Freund dann das Brot. Aber bei Gott vermuten wir sie nicht. Dabei hat er doch bereits durch sein Opfer am Kreuz seine unendliche Großzügigkeit uns gegenüber bewiesen. Und seine Fürsorge uns so verheißen. Lobt Gott für seine Liebe, seine Barmherzigkeit. Und dann macht dieses Lob vollkommen, nachdem ihr euch durch das Lob vergewissert habt, indem ihr euch ihm alle eure Probleme, alle eure Kämpfe, alle eure Sorgen, alle eure Ängste bringt, ohne Zurückhaltung. Betet das, was euch auf dem Herzen liegt, und findet Trost und Hilfe zur rechten Zeit bei ihm. Denn wir sind die Empfänger der Barmherzigkeit. Und als Empfänger der Barmherzigkeit sind wir gefüllt mit Lob. Also, wenn wir beten, nein, eigentlich in allem, was wir tun, aber fangen wir mit dem Beten an. Lasst uns beeindruckt sein von Größe, gezwungen zum Lob. Gerecht aus Gnade, überwältigt von Lob. Lass uns als Teilhaber der Herrschaft gehüllt sein in Lob und als Empfänger der Barmherzigkeit erfüllt sein mit Lob. Wie können wir das schaffen? Ganz doll anstrengen und beim nächsten Gebet ganz doll auf Lob konzentrieren? Das wäre jetzt widersinnig, das zu sagen, weil wir haben ja festgestellt, es geht gar nicht darum, was wir anstrengen können, weil es ja nicht hilft. Nein, es ist ja allein die Kraft des Evangeliums, der Gnade, die uns helfen kann. Was können wir dann tun? Beten wir einfach die Psalmen. Beten wir die Psalmen, so wie diesen hier, und werden wir dadurch erfüllt mit dem Evangelium. Was meine ich damit? Ich habe hier ein Buch mitgebracht, das ist Stephans Buch, also könnt ihr es euch vielleicht ausleihen von ihm oder so. Da wird es sehr knackig und ein bisschen ausführlicher nochmal erklärt, was gemeint ist. Aber im Grunde lesen wir einfach den Psalm und beten dabei. Ja, wir beten jetzt nicht nur den Inhalt des Psalms, sondern wir lesen den ersten Vers oder von mir aus, ja genau, wir lesen den ersten Vers und beten alles, was uns dazu einfällt. Und dann gehen wir zum nächsten Vers. Lesen diesen Vers und beten alles, was uns dazu einfällt. Und bringen Gott so alles, was unser Herz hat. Und legen es vor ihn. Angeleitet durch seine Worte. Warum ist das so wichtig? Ja, die Psalmen sind Gottes zertifiziertes Gebet. Er hat uns dieses Gebet gegeben, damit wir wissen, wie wir beten sollen. Also beten wir doch anhand von diesem Psalm. Und wir können hier alle Anliegen haben, loswerden, die wir haben. Ja, gerade in diesem Psalm sehen wir es ja. Alle Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen zu deiner Zeit, zur rechten Zeit. Alles, was wir brauchen, alles, was uns auf dem Herzen liegt, können wir doch an dieser Stelle jetzt beten. Und gleichzeitig sind wir trotzdem voll von Lob, weil die Psalmen sind voll von Lob. Und wir sind voll von Evangelium, weil jeder Psalm, genau wie dieser hier, gebaut ist auf dem Evangelium. Es ist nicht nur eine Nebennote, nein, jeder einzelne Psalm ist durchtränkt. Er funktioniert nur mit dem Evangelium. Und genau so funktionieren auch nur unsere Gebete durch das Evangelium. Nein, unsere Gebete funktionieren nur durch das Evangelium. Betet mit dem Psalm und eure Gebete werden Stück für Stück mehr vom Evangelium durchtränkt. Das ist die Kraft, die lebendig macht. Das ist die Pracht und Herrlichkeit, an der wir teilhaben. Lasst mich also schließen mit diesen letzten Versen des Psalms als Gebet für uns alle. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben. Und er wird alle Gottlosen vertilgen. Mein Mund soll den Ruhm des Herrn verkünden. Und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Amen.